Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und herzlich willkommen zu Editor's Choice. Am Montag gab es wieder News rund um das Wiener Foodtech-Startup Neo, das zuckerfreie Süßwaren produziert. Im Zuge der jüngsten Finanzierungsrunde setzt Neo dabei auf eine Finanzierungsform des sogenannten Revenue-Based Financing und holt sich dafür einen siebenstelligen Betrag von Taurus Capital. Mithilfe des frischen Kapitals soll nun die internationale Expansion vorangetrieben werden. Welche Strategie das Unternehmen dabei verfolgt und welche Milestones bereits erreicht wurden, darüber wollen wir heute mit Gründer Manuel Zeller sprechen. Und es freut mich, Manuel, dass du heute zu Gast bist bei Editor's Choice.
Servus Martin, freue mich auch.
Ja, wir haben gestern berichtet am Montag über diese jüngste Finanzierungsrunde und das Besondere, ihr setzt dabei auf ein Revenue-Based Financing-Modell von Taurus Capital. Vielleicht kannst du uns ganz kurz nochmal erläutern, warum habt ihr euch für diese Finanzierungsform entschieden?
Also als junges Unternehmen ist Finanzierung natürlich allgegenwärtig. Da gibt es verschiedenste Optionen und ich glaube auch für jede Phase, für jedes unterschiedliche Unternehmen gibt es dann auch die unterschiedlichste Form der Finanzierung. Und ich glaube, für die Phase, die wir jetzt erreicht haben, also wir sind jetzt Richtung 10 Millionen Euro Umsatz unterwegs. Wir bringen viele neue Produkte, sehr viel Pläne für die Zukunft und wir haben jetzt so richtig ein gutes Gefühl und natürlich wir als Gründer, auch wenn wir eine Finanzierungsrunde machen, tut es natürlich auch jedes Mal weh, natürlich, oder auch die Mitinvestoren, die Anteile etwas zu verwässern. Und weil wir jetzt einfach gerade ein wirklich sehr gutes Gefühl haben, wollen wir eher auf so eine Form setzen, als wir auf die klassischen Finanzierungen. Und deshalb war die Umsatzbeteiligung jetzt für genau den Zeitpunkt passt wie die Faust aufs Auge. Und dafür haben wir uns jetzt entschieden und fühlen uns sehr wohl damit.
Wie funktioniert das im Detail? Quasi Taurus Capital ist dann an diesen Umsätzen beteiligt oder wird beteiligt an diesen Umsätzen? Für welchen Zeitraum und wie schauen da die Hintergründe dazu aus?
Also ganz genau. Also es geht dann wirklich um eine Umsatzbeteiligung, die je nach Umsatzhöhe auch variabel gestaltet wird. Wo natürlich dann auch so ein bisschen Verpflichtung von unserer Seite mitkommt, okay, da gilt es schon natürlich auch die Ziele zu erreichen, da gibt es natürlich Minimum und eine Dauer, das ist aber alles, sage ich mal, Verhandlungssache, je nachdem, wie langfristig man das sieht, wie langfristig man sich mit dem Thema dann auch quasi in der eigenen Bilanz auch quasi darstellen will. Und da ist Taurus auch sehr flexibel und wir haben da eigentlich eine sehr gute Erfahrung gemacht und das war ganz genau angepasst, sage ich mal, an unsere Bedürfnisse. Wie gesagt, es geht nicht darum, Unternehmensanteile abzutreten, es geht für eine Periode quasi einen Teil der Umsätze quasi an Taurus dann abzugeben.
Mhm. Ihr habt jetzt frisches Kapital als Rückenwind und unter anderem auch kommuniziert, dass ihr diese Expansion bzw. Marktdurchdringung in Deutschland, aber auch international weiter vorantreiben wollt. Wie sieht es aktuell in Deutschland aus? Ihr habt ja da bereits auch Fuß gefasst. Was hat sich da letztes Jahr getan in Bezug auf Deutschland und welche Ziele habt ihr euch gesteckt für 2022?
Also man muss jetzt eins vielleicht vorwegschicken, also unser Kernmarkt ist wirklich noch Österreich. Also wir machen fast 35% unserer Umsätze in Österreich, aber das sind fast 3,5 Millionen Euro. Das ist schon eine ordentliche Stange für dieses kleine Land. Wenn man das jetzt natürlich hoch extrapoliert nach Deutschland, könnte man etwas träumerisch Richtung 35 Millionen denken. Da muss man aber immer sehr vorsichtig sein. Natürlich ist das ein sehr langfristiges Ziel. Also da sind wir noch ganz lange nicht dort. Und Deutschland ist ein sehr komplizierter Markt, sehr kapitalintensiv, gerade was die Vertriebsmannschaft auch angeht. Also du musst da wirklich schauen, dass du Region für Region einzeln abbildest, auch wenn wir schon, und das ist, du hast nach dem Fortschritt gefragt, da wirklich tolle Zentrallistungen letztes Jahr onboarden konnten. Also wir sind zum einen in der Rewe gelistet, also in ca. 1100 Filialen jetzt. Davor war es eine Zentrallistung, das waren ca. 500 bis 600 Filialen. Dazu ist jetzt noch Kaufland gekommen, auch letztes Jahr. Wir sind bei Müller erhältlich, im Norden sind wir bei Bündig erhältlich. Das ist im Norden eine bekannte Marke. Was jetzt noch dazu kommt, ist die Shell, was uns sehr freut, weil sich das Konsumverhalten in Deutschland ist ein bisschen anders. Da ist die Tankstelle durchaus ein wichtiger Kanal auch. Und in Summe ist es eben so Ziel, dass wir bis nächstes Jahr ungefähr auf das Umsatzlevel einmal von Österreich kommen und danach natürlich darüber hinaus, der Markt ist zehnmal so groß. Wir attestieren den Markt so ein bisschen auch mehr Zucker-Awareness. Also das ist auch schon, da gibt es so Statistiken, Leitgetränke versus Nicht-Leitgetränke und die sind zum Beispiel in Deutschland deutlich höher als in Österreich. Könnte man auch sagen, dass es natürlich jetzt noch mehr Potenzial gibt, aber Deutschland, wie gesagt, ist groß, fragmentiert und da geht es wirklich um wann und welche Zeitperiode nehmen wir uns davor.
Auf der einen Seite haben wir natürlich die Listung im Einzelhandel, auf der anderen Seite seid ihr ja auch im E-Commerce aktiv und vertreibt eure Produkte über eure Online-Kanäle. Wie sieht es da aktuell gerade in Deutschland aus? Wie viel macht da eben der Einzelhandel aus, wie viel eben E-Commerce?
Also da sind wir aktuell wirklich noch bei 50-50, also 50% Online, 50% Handel. Man muss vielleicht dazu sagen, ist auch wichtig, also wir versuchen immer sehr langfristig zu denken, also unser ganzes Unternehmen ist so aufgebaut, unser ganz großes Ziel 2040, ein komplett neu gestaltetes Naschregal, wo Neo eine signifikante Rolle spielt, aber da ist noch Zeit bis dorthin. Und online ist natürlich sehr verlockend, schnell gute Umsätze reinzubringen. Das machen wir aber jetzt nicht sehr intensiv. Also wir gehen immer auf langfristige Investments, sage ich mal, also eher Markenaufbau, nicht direkt Performance-Kampagnen, wie man das kennt. Wir investieren auch in den Einzelhandel eher in permanente Listungen als Einmalaktionen und versuchen so auch den Preis stabil zu halten über alle Kanäle. Das ist natürlich etwas langfristiger orientiert. Ich meine, wir wachsen pro Jahr jetzt auf Gesamtunternehmensebene 50-60%. Könnte mehr sein. Letztes Jahr waren es 100%. Aber das ist bewusst ein, sag ich mal, wirklich nachhaltiges Wachstum. Zu online. Natürlich online kann man ganz schnell wachsen. Wir wachsen da auch großartig. Also das ist halt aber wirklich organisches Wachstum. Und auf das sind wir sehr stolz. Also auf Amazon sind wir auch mit dem ganz neuen Karamellriegel sofort Bestseller gewesen. Mit dem Schoko sind wir fast von 10 Wochen immer wieder Bestseller. Die Waffel holt gerade mächtig auf. Auch in unseren eigenen Online-Kanälen arbeiten wir sehr viel mit E-Mail-Kampagnen aktuell. Das funktioniert super. Auch hier, also wir machen keine Performance-Kampagnen aktuell, kommt das eigentlich alles organisch. Und das zeigt einfach, das Produkt trifft da in einer online wahrscheinlich sehr weit entwickelten Zielgruppe schon sehr gut den Puls der Zeit. Und aus dieser Fanbase wollen wir jetzt einfach Schritt für Schritt wachsen und deshalb ist Online da ganz wichtig und funktioniert bei uns auch, obwohl man da gar nicht so viel investiert, eigentlich schon richtig gut.
Ein sehr spannender Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, dass ihr keine Performance-Marketing-Kampagne macht. Warum?
Also wir haben halt gesehen, das ist schön, dass der Umsatz kommt direkt rein. Das macht natürlich jeden Startup Spaß, aber du kaufst dir diesen Umsatz. Natürlich gibt es eine Repurchase Rate, 10-20%, ist bei uns auch großartig hoch, aber es ist ein sehr teurer Awareness Channel und es ist, wir haben gesehen, wenn wir jetzt quasi über unser Content Marketing kommunizieren, mit Botschaften, mit lustigen Videos auf TikTok, mit unseren Testimonials, ist es vielleicht nicht gleich direkt der Umsatz, aber es zahlt in das langfristige Ziel, also Markenbekanntheit ein. Und du wirst auch in einem Lebensmitteleinzelhandel nicht bestehen können, wenn dann eine gewisse Grundbekanntheit mitkommt. Und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf Biegen und Brechen einfach den Umsatz aufblasen, sondern wir wollen wirklich hier Schritt für Schritt nachhaltig wachsen. Und das ist auch ganz wichtig für unsere Investoren oder auch unsere Anforderungen an die Investoren, dass sie diesen eher langfristig orientierten Weg mitgehen und jetzt nicht drauf schauen, okay, um jeden Preis jetzt der Umsatz verdoppeln. Also das wäre zwar für ein Jahr gut, aber wir versuchen da wirklich eher langfristig zu denken. Wir arbeiten auch zum Beispiel überhaupt nicht mit Rabattaktionen und Co. Also das ist ganz selten, dass wir da einmal einen 5% Gutschein ausgeben, auch hier, um einfach eine Stabilität zu gewähren.
Organisches Wachstum lautet daher die Devise, könnte man so sagen. Wenn wir über den Teich blicken, in Amerika vertreibt ihr ja eure Produkte auch, unter anderem auch über Amazon. Wie läuft es da aktuell? Welche Wachstumsraten habt ihr hier zu verzeichnen?
Amerika ist ein eigenständiges Unternehmen, das ist die Neo USA. Also die haben wir jetzt letztes Jahr mit 51% quasi zurückgekauft mit einem Aktienswap-Deal. Also da sitzt vor Ort der Bernhard Klee, ist auch ein österreichischer Bekannter, super Kollege aus früheren T-Mobile-Zeiten, der dort das Geschäft aufbaut. Dort ist es noch organischer, weil dort versuchen wir aktuell ohne zusätzliches Investment zu wachsen. Haben wir dort auch das Ziel, profitabler mal zu werden, bevor das größere Investment kommt. Also kann ich schon vorwegschicken, wir planen ein größeres Investment mit Q1 nächsten Jahres, wo auch dann ein sag ich mal, Ticket für USA bereitgestellt wird. Heuer ist wirklich das Ziel der Profitabilität. Da wachsen wir eher im 10-20%igen Bereich, aber aus dem eigenen Cashflow. Und das ist auch irgendwo ein schönes Signal, finde ich. Dort ist aber wirklich ausschließlich Online-Business zu tragen. Also dort in den Lebensmitteleinzelhandel zu kommen, ist zwar rund um den Wohnort von Bernhard Klee da und dort doch zu sehen, wo es dann in Supermärkten den Neo gibt. Aber natürlich da in einen Walmart reinzukommen, das ist schon wie ein Jackpot. Ist natürlich Ziel in den nächsten 5-10 Jahren, aber das geht nur wirklich über Druck von online. Und Amazon spielt vor allem in Amerika ganz eine andere Rolle dort. Wenn du auf Seite 1 landest, bedeutet das, also Seite 1 in deiner Kategorie, Nut Bar oder Protein Bar oder Candy Bar, was auch immer, bedeutet schon einmal 5-10 Millionen Umsatz. Das heißt, da ist natürlich das Bestreben sehr groß, da mal auf Seite 1 zu landen, vor allem, weil wir in Deutschland ja permanent Bestseller sind. Das heißt, wir sehen, wir können organisch dorthin wachsen. Natürlich braucht es dann da und dort auch ein bisschen Brand Support. Auch auf Amazon gibt es sowas wie Performance-Kampagnen, da auch nachzuschieben. Und das ist genau auch das Ziel für Amazon, aus dem eigenen Cashflow da jetzt in den nächsten, sag ich mal, 12-24 Monaten Richtung Seite 1 auf Amazon zu kommen. Und dann ergibt sich der Rest so ein bisschen von selber. Wir wissen, Whole Foods gehört zu Amazon. Wenn du dort auf Seite 1 bist, ist da mal eine Listung auch durchaus wahrscheinlich. Und so versucht man sich halt überall Schritt für Schritt einem Wachstum zu nähern.
Also hier wirklich auch aktiv am amerikanischen Markt, eben über Amazon auch. Aber wie gesagt, ihr strebt da ein nachhaltiges Wachstum auch an. Sehr spannend, ihr habt euer Produktportfolio im letzten Jahr auch wirklich sehr erweitert. Es sind ja einige neue Produkte hinzugekommen, unter anderem bietet sie auch diese Torte an. Aber ihr seid auch im White Label, in der White Label Produktion aktiv auch. Wie sieht es da aktuell aus? Wie viel vertreibt ihr über eure eigene Marke und wie viel über diese White Label Solution?
Also das war am Anfang durchaus anders. Aktuell spielt es aber eine deutlich kleinere Rolle. Also wir sind aktuell nur mehr 10% unseres Umsatzes, was über die White-Label-Umsätze reinkommt. Ist natürlich ein schönes, solides Einkommen. Macht auch Spaß. Also deshalb machen wir es auch. Aber in Zukunft, es macht dann doch sehr viel Arbeit. Also in Zukunft wollen wir das natürlich beibehalten. Da ist aber zum Beispiel für die nächsten 5-10 Jahre kein Wachstum geplant, weil das liegt auch nicht in unseren Händen. Also das Wachstum kommt wirklich, wenn man unseren Geschäftsplan anschaut, zu 100% aus der Eigenmarke, weil das haben wir in der Hand und das können wir beeinflussen und mit neuen Produkten, du hast das angesprochen, mit unserer neuen tollen Formel, die jetzt wirklich gar keine Auswirkungen mehr auf den Blutzucker hat und tolle Ballaststoffe mit sich bringt, wo wir alle Produkte auf das umgestellt haben, wo wir die Marke überarbeitet haben, wo wir neue tolle Listungen dazu bekommen haben. Also dort ist unser Puls zu Hause und das macht Spaß, da spürt man das Feedback von den Kunden, wie die toll die neuen Produkte ankommen. Die Waffel ist, ich will ein bisschen sagen, so eingeschlagen wie eine Bombe, die verkauft sich beim ersten Tag schon 4-mal so viel wie der Standard-Schokoriegel. Also wir haben noch tolle Produkte vor, also das ist schon, dort spielt die Musik für uns, das macht Spaß und dort kommt auch das Wachstum her. Wenn das White Label mehr rauskommt, freuen wir uns, aber das liegt nicht in unserer Hand.
Also hier wirklich voller Fokus auf die Marke Neo. Ihr produziert mit dieser sogenannten Enzo-Formel. Als Brutkasten haben wir da auch darüber berichtet. Wir haben auch schon mal ein Interview geführt. Da hast du gesagt, da stecken mehr als 10 Jahre oder fast 11 Jahre Entwicklungszeit dahinter auch. Wie konkret sieht es aus mit dieser Enzo-Formel? Wie habt ihr die geschützt und wie produziert ihr mit Hilfe dieser Formel? Habt ihr einen einzigen Produktionsstandort oder ist es irgendwann mal auch geplant, dass ihr diese Produktion skaliert und unterschiedliche Produktionsstandorte aufbaut?
Also da steckt tatsächlich, sag ich mal, 12 Jahre sind es mittlerweile, aber bei Launch waren es circa 10 Jahre Zuckerersatzforschung von uns drinnen, wo wir uns immer wieder, sag ich mal, aus der ganzen Welt bedient haben. Wir haben da irrsinnig viel Kontakt zu Rohstoffherstellern, wo jeder Puzzleteil dieses, sag ich mal, dieses Würfels wirklich genau passen muss, also wo der Geschmack passen muss, wo die Ballaststoffe passen muss. Es darf keine Auswirkung auf den Blutzucker haben. Das muss wieder recht schnell getestet werden. Und das ist dann wirklich so ein, so wie wir sagen, wie ein Rubikswürfel, wo jeder Part passen muss. Sobald du ein Ding verschoben hast, schmeckt es entweder nicht mehr, hat Auswirkungen auf den Blutzucker, schmeckt bitter im Nachgeschmack oder ist unverträglich oder verursacht massive Blähungen. Das soll alles nicht sein. Deshalb war wirklich die Challenge, so mal das, also natürlich, das Bauen dieser Formel, das Sourcing vor allem, da gibt es Rohstoffe drinnen, die einmal auf dem ganzen Planeten von einem Produzenten erzeugt werden können, sonst kann das gar keiner. Also da ist das Sourcing natürlich schon ein Riesenthema. Das ist natürlich auch ein Preisthema. Und dann werden diese Rohstoffe quasi eingekauft und an einem Standort aktuell abgefüllt. Und diese abgefüllten Säcke kommen dann zu allen unseren Produzenten. Und so versuchen wir natürlich, das auch sehr klein zu halten. Das heißt, das Wissen dieser Formel bezieht sich auf aktuell 3 Personen, also plus mir natürlich. Das heißt, 3 plus eine Person, die alles mit sehr strengen NDAs verhaftet sind. Die Formel liegt wirklich ganz klassisch in einem Tresor. Das hat Tauchus uns auch geraten, finde ich eigentlich eine sehr gescheite Idee. Das liegt in einem Bankschließfach in Wien.
Das ist wirklich ein physischer Bankschließfach.
Ja, ist wirklich ein physisches Bankschließfach. Und die 3 Personen wissen das natürlich, arbeiten auch wieder permanent an weiteren Verbesserungen, wird aber dann nach außen geschützt. Also die Rohstoffe haben dann lustige Begriffe wie Schlumpf und Herkules und so weiter, damit dann auch in der Produktion nicht jemand auf die Idee kommt, der könnte da irgendwie was ableiten. Und der Rohstoff wird dann quasi abgefüllt in Wien und mehr oder weniger in jede unserer Produktionen verteilt und die produzieren damit weiter. Damit ist es aber so, es ist sehr zentriert und das ist natürlich auch der beste Schutzmechanismus zusätzlich zu der Tatsache, dass man permanent weiterentwickeln an der Formel.
IP-Rechte oder so gibt es in diesem Zusammenhang nicht oder?
Bewusst nicht. Also IP-Rechte werden ja veröffentlicht und dann könnte man ja da und dort vielleicht ein bisschen adaptieren und glaubt, man kommt durch. Und das haben wir uns bewusst entschieden, das nicht zu tun. Wurde uns auch von unseren Patentanwälten so geraten. Und wir fühlen uns eigentlich sehr wohl jetzt mit der aktuellen Lösung. Also wir nennen, also das ist so ein bisschen abgekupfert natürlich von Coca-Cola, die auch ihren geheimen Compound irgendwo produzieren lassen und dann quasi in den Rest der Welt verteilen und dann erst beim Abfüller kommt das Wasser und die Kohlensäure dazu. Also ähnlich ist es bei uns und auch an dem Vorbild etwas orientiert.
Also wirklich gut geschützt, physisch in einem Tresor, sehr spannend, wusste ich bis dato auch noch nicht. Wenn wir über die Produktion auch sprechen, müssen wir natürlich auch über steigende Rohstoffpreise aktuell natürlich uns auch damit auseinandersetzen. Viele Unternehmen haben da auch große Herausforderungen zu meistern in diesem Zusammenhang. Wie sieht es bei euch aus?
Natürlich Riesenthema. Wir haben vielleicht ein Glück, ich habe das ist ein bisschen kompensiert, nicht komplett, aber zumindest zum Teil. Also ich habe erwähnt, diese ganz also Rohstoffe, die es nur einmal auf dem ganzen Planeten gibt, die haben wir eingeloggt, auch mit dem Preis, das hilft einmal. Und natürlich ist da noch Potenzial, wenn man sagt, okay, nächstes Jahr machen wir die dreifache Menge, was kann man da mit dem Preis machen? Also da ist natürlich auch Potenzial nach unten, wenn man zum Beispiel einen zweiten Hersteller findet, der vielleicht auch Ähnliches könnte. Also das ist einmal Upside-Potenzial. Natürlich Preise, also wir arbeiten auch mit Kakaobutter, natürlich Schokolade, ich glaube 200% Steigung. Wir arbeiten auch mit normalen Ghee-Butter plus 300%. Und das geht natürlich dann auch in den Preis durch. Da ist es als junges Unternehmen natürlich 10-mal schwieriger. Wie geht man damit um? Also der Lebensmitteleinzelhandel natürlich durchaus eine Barriere, dorthin zu gehen und zu sagen, so, wir haben jetzt höhere Preise. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß noch gar nicht, wie wir damit umgehen. Wir haben schon einen Plan ausgeschmiedet, den werden wir auch dann in den nächsten, sag ich mal, 2 bis 3 Monaten auch umsetzen. Aber das ist echt ein richtig schwieriges Thema, vor allem, wenn man weiß, man ist noch eine sehr kleine Nummer, wenn man da am Tresen der Lebensmitteleinzelhändler steht.
Und natürlich die höheren Preise wirken sich wahrscheinlich auch auf das Wachstum aus, oder? Ist das aktuell ein Hemmschuh? Merkt sie das schon?
Also ich erwarte mir da wirklich für die Zukunft eigentlich sogar dieses am Anfang erwähnte Upside-Potenzial, was wir dann am Ende auch weitergeben werden. Aber natürlich, also wenn du die Preise weitergibst, wir haben schon einen sehr hohen Preis, unser Rohstoff kostet 30-mal so viel wie Zucker. Das ist natürlich jetzt nicht Gott sei Dank im Endprodukt 30-mal so viel, aber unser Produkt ist schon sehr teuer und es soll ja auch gut sein, das war unser Anspruch, es soll bahnbrechend und disruptiv sein, auch das war unser Anspruch und da ist auch der Kunde bereit, etwas mehr zu zahlen. Das ist okay, also wir sind ungefähr beim doppelten Preis jetzt zu vergleichbaren Produkten, aber natürlich hat das auch eine Grenze und jeder Cent da on top tut den Konsumenten weh und deshalb werden wir sehr genau überlegen, wie viel wir da jetzt an den Endkonsumenten weitergeben, in dem Wissen, dass wir dann auch bald wahrscheinlich da ein bisschen effizienter wieder produzieren können. Also das heißt, da wollen wir wirklich sehr fair sein, wenn wir jetzt zwar den Preis kurz ein bisschen anpassen müssen, sobald wir die Learnings bei unserem Rohstoff durchziehen und da vielleicht einen Gewinn haben, wollen wir das auch gleich wieder weitergeben. Der Preis ist sehr, also es soll die Eintrittsbarriere für diese zuckerfreie Welt so klein wie möglich sein.
Aber natürlich betreffen diese steigenden Preise die ganze Lebensmittelindustrie. Da kommt ihr wahrscheinlich auch nicht vorbei. Wir wollen uns natürlich jetzt auch anschauen, ihr habt jetzt dieses frische Kapital aufgenommen. Habt ihr auch, plant ihr auch aktuell weitere Produkte zu entwickeln? Was ist da in der Pipeline? Was kannst du uns da aktuell verraten?
Also da haben wir ein paar ganz tolle Projekte, auf die freuen wir uns schon. Ein paar darf ich nennen, ein paar will ich bewusst noch nicht nennen, aber kann ich zumindest einen kleinen Insight geben. Also zum einen, also wir haben ja jetzt uns immer mehr Richtung Schokoregal orientiert. Also die Waffel ist wirklich ein tolles Produkt. Unsere Schokobites, großartig, schmeckt wie eine Branchengröße aus Italien in einer Waffel verpackt. Wirklich tolles Produkt. Also das merkt man dann auch in unserem Umkreis, wenn die Kinder auf einmal von sich aus hingreifen. Also jeder, der den alten Riegel mal probiert hat, rate ich dazu, bitte probiert auf jeden Fall die neuen Produkte. Das sind einfach nochmal ganz eine andere Liga. Und genau auf dem Pfad wollen wir weitergehen. Der Karamellriegel hat sich super entwickelt. Der ist jetzt auch vegan. Aber es ist jetzt Naschen und nicht zwingend mehr die Proteinbotschaft. Das heißt, das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und auf der Basis wollen wir jetzt zum Beispiel eine klassische Milchschokolade bringen, eine klassische Haselnussschokolade. Wir wollen jetzt ein Geheimprojekt, das darf ich noch nicht nennen, aber da werden Sie sicher die Ersten sein, von dem, die davon informiert werden. Dann gibt es den Plan, auch so Schokobons zu machen, einen Erdnussriegel, bis hin zu M&Ms. Also da ist jetzt sehr viel in der Pipeline. Das ist auch quasi in unseren Investoren-Dokumenten schon so verankert. Da gibt es auch schon überall Testprodukte bei uns im Büro und das kann ich schon vorweg schicken. Das war bis jetzt gut, aber das ist noch einmal ganz eine neue Liga.
Also da ist einiges in der Pipeline, einiges zu naschen auch für das Team bei euch und zu verkosten. Letzte Frage auch noch, wie hat sich das Team entwickelt? Wie viele Leute seid ihr aktuell?
Also wir sind jetzt fast 20 Leute und da tut sich schon was im Büro. Also wir haben jetzt auch oberhalb von uns noch eine Wohnung dazu gemietet, damit wir da auch rauskommen. Also auch wirklich schön zu sehen. Also das sind alles top motivierte, top Leute. Und es gibt fast nichts Schöneres. Du gehst ja in der Früh ins Büro und diese Atmosphäre zu spüren, wo jeder an demselben Ziel arbeitet. Also das macht jetzt schon richtig Spaß und das ist auch in einer Phase, glaube ich, also es war natürlich als junges Unternehmen, es ist immer kritisch, also ich glaube auch für große Unternehmen, die kann es jederzeit irgendwo eine kritische Ecke erwischen, aber am Ende des Tages ist es jetzt schon so, dass man in einem fortgeschrittenen Stadium ist, also wir machen fast 10 Millionen Umsatz, sind jetzt gut finanziert, finden auch sehr leicht Investoren, würde ich einmal sagen, also es gibt immer wieder viele Anfragen. Da ist es auch angenehm zu wissen, okay, soll es mal vielleicht ein bisschen enger wieder werden in den nächsten 8 bis 10 Monaten, dass man da sich relativ leicht tut, auch Investoren zu finden. Gerade auch wegen dieser Enso-Formel, das weckt schon sehr viele Begehrlichkeiten, auch weil die Investoren sehen, das Wachstum ist da. Die Enso-Formel ist etwas, was sonst so auf dem Planeten nicht gibt. Also das fühlt sich in Summe mit diesen tollen Mitarbeitern, die an diesen Projekten arbeiten, schon sehr rund und sehr angenehm an. Nach 4 Jahren Ungewissheit und das kann auch jeder, der einmal ein Unternehmen aufgebaut hat, aus reinsten Herzen sagen, das ist schon eine wilde Fahrt.
Eine wilde Fahrt, definitiv, ist natürlich Ups and Downs, die gibt es immer und natürlich auch aktuelle Herausforderungen wie hohe Rohstoffpreise, mit denen unter anderem auch einige Food-Startups hier auch eben zu kämpfen haben, aber ihr seid da quasi guter Dinge und quasi habt euch vorgenommen, weiter zu expandieren. Lieber Manuel, danke vielmals, dass du heute zu Gast warst bei uns bei Editor's Choice. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören und seid nächste Woche wieder mit dabei.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkasten-Team.